der 123C Podcast. Heute zu Gast Expertin für das Gesundheitssystem Romana Ruder.
Ich sag mal, die Beharrungskräfte in unserem Gesundheitssystem sind massiv ausgeprägt. Und ich finde es ja wirklich immer schade, dass wir im Gesundheitssystem immer so negativ konnotiert von Kosten sprechen und nicht von Investitionen. Ich denke, es ist total wichtig, dass man Digitalisierung nie als ersetzendes Instrumentarium sieht, sondern das muss immer ein ergänzender Weg sein. Das österreichische Gesundheitssystem ist sehr, sehr expertinnenlastig. Also man muss sich ja nur anschauen, wer legt die strategischen Eckpfeiler fest, wer definiert, welche Projekte in den nächsten Jahren angegangen werden. Das sind nicht die Bürgerinnen und Bürger und das sind auch nicht die Gesundheitsberufe und deren Anliegen.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des 123C Podcasts, dem Podcast von 123C Digital Consulting, in dem wir die Digitalisierung aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf heute in unserem 123C Podcast Studio wieder einen sehr spannenden Gast begrüßen. In unserer letzten Folge war die Journalistin Martina Madner zu Gast. Sie hat erzählt, wie die Digitalisierung die Medien verändert hat und auch weiterhin verändern wird. Ganz spannend aber auch die KI im Journalismus. Hört auf alle Fälle mal rein. Auch unser heutiges Thema ist eines, das uns alle betrifft, manchmal mehr als uns lieb ist, das Gesundheitssystem. Bin sehr gespannt, was wir alles erfahren dürfen. Danke, dass ihr wieder dabei seid und jetzt geht's los. Heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die seit gut 2 Jahrzehnten daran beteiligt ist, unser Gesundheitssystem zu modernisieren und zu verbessern. Aber dabei hat ihre Laufbahn in einem ganz anderen Bereich begonnen. Aber das Thema Gesundheit liegt ihr sehr am Herzen und dazu aber gleich mehr. Was ich an meinem Gast besonders schätze, sind 3 Dinge. Erstens, ihre Hands-on-Mentalität. Zweitens, ihr Mut, immer etwas Neues zu wagen. Und drittens, andere zu inspirieren, ihrem Beispiel zu folgen. Seit Februar 2023 ist sie geschäftsführende Gesellschafterin des Future Health Lab, dessen Ziel ist, Innovation in unserem Gesundheitswesen voranzutreiben. Herzlich willkommen in unserem 123C Podcast-Studio, Romana Ruder.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Bitte gerne. Wir haben ja gerade gehört, dein Mut, immer etwas Neues zu machen, zeichnet dich als Person sehr aus. Braucht es eigentlich viel Mut, beruflich im Gesundheitsbusiness zu landen?
Ja, den braucht es definitiv. Aber ich würde vielleicht eher sagen, dass es noch mehr Durchhaltevermögen braucht, im Gesundheitssystem zu arbeiten. Aber Mut, neue Dinge auszuprobieren, ja, ganz sicher. Und das Lustige ist, ich würde mich ja per se gar nicht so als mutigen Menschen bezeichnen. Und dennoch bin ich in diesen beruflichen Werdegang hineingestolpert irgendwie und hineingewachsen und habe damit auch durch jede meiner beruflichen Schritte und Steps in meiner Laufbahn auch weiteren Mut geschaffen für mich selbst, ja, neue Dinge auszuprobieren und ein bisschen dieses Planerische, was mich normalerweise auszeichnet, also ich bin eigentlich ein sehr planerischer Mensch, so ein bisschen hintanzustellen und zu sagen, ja, let's go, jetzt probiere ich das einfach aus. Mach mich auf die Reise, mach mich auf den Weg und schau mal, was passiert. Mhm. Aber ja, Mut ist definitiv etwas, was uns im Gesundheitssystem gut tun würde, wenn wir es noch ein bisschen mehr ausprägen würden.
Aber kam der Mut eventuell sozusagen von deiner Familie, weil du kommst ja aus einer Arbeiterfamilie. Wie war das damals? Haben die das mitgegeben, auch diese Energie, die du sozusagen versprühst, etwas zu bewegen?
Ja, das schon. Also ja. Sich Dinge zu erarbeiten und uns selbst anzupacken und diese von dir auch angesprochene Hands-on-Mentalität, die habe ich schon durch mein familiäres Umfeld mitbekommen. Definitiv. Ich war ja die Erste in meiner Familie, die auch mit Matura-Abschluss eben und mit Studium das aufweisen konnte. Und das hat man mir ermöglicht, aber immer natürlich mit der Vorgabe, hey, mach was natürlich daraus. Und dieses sich etwas erarbeiten, auch selbst Dinge anzugreifen, anzupacken, das ist schon was ich von klein auf auch in der Familie mitbekommen habe und bis zuletzt immer wieder auch selbst im Privaten gelebt habe. Also beispielsweise auch mit meiner Familie Haus gebaut. Ja, also ich habe quasi fast jeden Ziegelstein meines Hauses selbst in der Hand gehabt, bin selbst am Dach herumgeklettert und habe diese Latten drauf genagelt und so. Also das sind schon Dinge, die mich schon auch sehr, sehr geprägt haben, anzupacken und nicht nur darüber zu reden, sondern es selbst auch zu tun.
Jetzt bist du ja sozusagen ein sehr organisierter Mensch, der sehr gerne plant, wie du auch selber gesagt hast. das passt ja gar nicht mit dem Gesundheitssystem zusammen, weil das verändert sich ja extrem rasch, jetzt mit dem technischen Fortschritt auch, ne? Also das ist ja wirklich etwas, wo man dir fast gar nicht mehr hinterherkommt, weil die Veränderung sich so stark und so schnell bewegt.
Aber das ist genau der Widerspruch eigentlich und die Brücke, die wir noch viel besser gemeinsam schaffen müssen. Weil ja, du hast vollkommen recht, der technische Fortschritt ist immens schnell, ja, auch im gesundheitlichen Umfeld, im medizintechnischen Bereich. Da ist es wirklich sehr, sehr beeindruckend, welche Technologien es da schon gibt, von denen wir jetzt als Bürgerinnen, als Patientinnen zum Teil auch gar nichts wissen. Aber auf der anderen Seite ist unser Gesundheitssystem alles andere als schnelllebig. Ich sage mal, die Beharrungskräfte in unserem Gesundheitssystem sind massiv ausgeprägt. Das System selbst verändert sich wahnsinnig langsam, ist damit auch durchorganisiert, ja, weil es so viele verschiedene verantwortliche Stellen in unserem Gesundheitssystem gibt mit ihren entsprechenden Rollen, mit ihren entsprechenden Interessen. Also das ist genau die Herausforderung. In einem sehr trägen, langsamen System, dennoch, dass das so weit zu mobilisieren, ja, und ein bisschen aufzubrechen, damit die sehr, sehr rasch voranschreitende Technologie in diese Prozesse und in die Versorgungsstrukturen einfließen kann.
Auf die Beharrer kommen wir noch zu sprechen. Aber ich möchte noch eines kurz ansprechen mit dir. Du hast die JUS studiert. Warum JUS? Bringt dir das was jetzt in der jetzigen Position?
Ja, definitiv. Okay. Also ich habe mich immer schon sehr für die Juristerei interessiert, habe eigentlich auch ursprünglich gedacht, dass ich Richterin werde. Okay. Und das war eigentlich mein ursprünglicher Berufswunsch. Habe mich dann während des Studiums, habe ich die Möglichkeit gehabt, wirklich ganz zuletzt gab es die einmalige Möglichkeit, auch Zusatzdiplome zu machen. Und da habe ich Medizinrecht gemacht.
Ah, und super.
Weil dieser Gesundheitsbereich und dieses Medizinische mich auch immer sehr fasziniert hat. Und da ist dann auch verstärkt das Interesse eben für den Gesundheitsbereich gewachsen und ich bin dann, weil es mit dem Richteramt nicht geklappt hat und ich muss sagen, Gott sei Dank hat es nicht geklappt, weil dann hätte ich diese tolle Reise im Gesundheitssystem nicht miterleben dürfen, habe dann auch eben Initiativbewerbung in die Sozialversicherung geschickt und ja, da hat dann der Weg angefangen. Aber die Juristerei ist schon eine sehr, sehr gute Grundlage, um einfach analytisch und ja, sehr auch strukturiert organisiert an die Dinge herangehen zu können. Das hilft schon sehr.
Aber dann ging es ja relativ schnell ins Management. Du hast ja einen Master für Führung, Politik und Management und auch noch den Master of Business Admin in Digital Transformation, also unser Thema, was ist das Wort, als Agentur und Beratungshaus. Und du warst auch Lektorin an der Fachhochschule St. Pölten. Wahnsinn. War dir schon damals schon bewusst in dem Studium, dass eben das Thema Digitalisierung wirklich sozusagen dieser große Innovator werden wird, auch im Gesundheitssystem?
Nein. Nicht. Definitiv überhaupt nicht.
Okay.
Also Digitalisierung und überhaupt dieser Trend rund um die digitale Transformation war in meinem Jus-Studium überhaupt kein Thema. Und deswegen hat es auch bei mir ein bisschen natürlich gedauert und ist durch den beruflichen Werdegang dann passiert, dass ich mich in den Projekten, im Projektmanagement, in das ich dann immer mehr auch hineingegangen bin, immer mehr auch mit digitalen Projekten auseinandergesetzt habe, dann auch die Brücke gehabt habe in der Sozialversicherung zu unseren IT-Dienstleistern und so war es dann, dass ich stark im E-Health-Bereich tätig gewesen bin und das hat dann wirklich erst in der beruflichen Laufbahn begonnen.
Es gab auch einen kurzen Ausflug in die Politik. Du warst ein halbes Jahr Referentin im Büro des damaligen SPÖ-Gesundheitsministers Alois Stöger und warst dort zuständig für E-Health und Qualität im Gesundheitswesen. Aber was sehr spannend ist bei dieser Position war, dass du damals auch schon an der Konzeption der elektronischen Gesundheitsakte ELGA mitgearbeitet hast. Wie kam es eigentlich zu dem Abstecher in die Politik?
Ja, man kann schon sagen, es war einer der vielen Zufälle in meiner beruflichen Laufbahn. Ich sage immer, ich bin an vielen Türen vorbeigekommen, wo sich manche eben aufgetan haben und ich mich dann entscheiden konnte und musste, ob ich durchgehe oder nicht. Und so war es auch da von mir in keinster Art und Weise geplant. Aber ja, es war definitiv das Thema ELGA, dass die die Brücke dann auch ins Ministerbüro gewesen ist, weil ich vorher schon für die Sozialversicherung, für dieses Thema verantwortlich gewesen bin und stark mitgearbeitet habe, das damalige ELGA-Gesetz auch auf den Weg zu bringen und habe unter anderem mit dem damaligen Referenten im Ministerbüro hier sehr, sehr eng zusammengearbeitet und der hat dann gesagt, seine Zeit ist dann auch wieder mal genug im politischen Büro und hat eben eine Nachfolge für seinen Job auch gesucht und so war die Brücke da und dann war ich für unter anderem eben ELGA zuständig zu einer Phase, wo es die einzige Funktion gegeben hat, sich aus ELGA herauszuoptieren. Eine ganz spannende Angelegenheit.
Okay. ELGA ist ein sehr großer Schritt in Österreich. Also mit ELGA kann ich ja meine Gesundheitsdaten österreichweit abrufbar machen. Also zu welchem Arzt ich auch gehe, der kann reinschauen und sieht im Endeffekt meine Daten, wenn ich sie freischalte. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Wie zufrieden bist du mit dem Projekt? Elgar, wenn man es mal so jetzt mal ganz
wertneutral sieht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ganz zu Beginn war ich super happy und zufrieden mit dem Projekt, weil das wirklich ein ganz, ganz großer Meilenstein gewesen ist, Elgar auf Schiene zu bringen und auch mit der Opt-out-Lösung auf Schiene zu bringen. Das war schon ein sehr beeindruckender Kraftakt, muss man sagen. Und da haben wir, auch wenn man sich es europaweit anschaut, schon sehr lange die Nase vorne gehabt, ja, und haben eben diese Autobahn Elga gebaut, diese Infrastruktur. Das war schon sehr cool. Und dann gab es die ersten Funktionalitäten, wie du es eben auch angesprochen hast, in Elga, und es hat langsam begonnen, auch Fuß zu fassen, und man konnte die Dinge langsam erleben und ausprobieren. Meiner Meinung nach ist die Geschwindigkeit wieder hinausgenommen worden, oder ist einfach passiert, dass die Geschwindigkeit wieder langsamer geworden ist. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir diese Autobahn, von der ich jetzt gesprochen habe, noch viel, viel mehr mit konkreten Anwendungen nutzen könnten und noch viel mehr Autos und weitere Fahrzeuge auf die Autobahn bringen, damit diese Investition sich für alle, für die Patientinnen, für die Bürgerinnen, aber auch für die Gesundheitsberufe noch viel, viel mehr rechnet und auszahlt. Also da gibt es noch viel mehr Potenzial, aber ich bin guter Dinge, auch mit dem neuen Finanzausgleich und mit dem Bundeszielsteuerungsvertrag eben für die nächste Periode und den dafür zur Verfügung gestellten auch finanziellen Mitteln, dass da jetzt wieder ein Drive kommt und dass wir in den nächsten Jahren wieder viel von Elga auch hören und hoffentlich auch erleben werden. Das ist ja das Wichtige.
Genau. Nachdem wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt haben, kenne ich auch ein bisschen das deutsche Gesundheitssystem. Da sind wir in Österreich gar nicht so schlecht unterwegs, ne? Also auch sozusagen, was Elga, die E-Card und Co. betrifft.
Ganz
also
genau.
Aber im Endeffekt im Europavergleich sind wir dann ja wieder ein bisschen weit hin. Welche Länder in Europa sind hier wirklich führend aus deiner Sicht?
Naja, wenn es um Digitalisierung per se geht und natürlich auch im Gesundheitssystem, schaut man in Europa immer nach Skandinavien. Okay. Ja, und das sind immer Länder, wo man sich viel abschauen kann. Aber auch da muss man meiner Meinung nach immer vorsichtig sein. Studienreisen nach Skandinavien sind wichtig und sind total interessant und notwendig, sich Inputs zu holen. Aber dann muss man diese Ideen und diese Projekte, die dort gut laufen, auch auf Österreich ummünzen können und umlegen können, weil die Gesellschaft tickt ganz anders. Also Skandinavien haben per se, jeder Bürger, jede Bürgerin in Skandinavien, ganz einen anderen Bezug zur Digitalisierung. Die haben das quasi schon in ihrer DNA drin. Während Herr und Frau Österreicher vielleicht ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zur Digitalisierung haben, vor allem sehr, sehr skeptisch noch sind, wenn es um digitale Entwicklungen im Gesundheitsbereich geht. Und da muss man immer schauen, dass man diese Good Practice-Beispiele aufnimmt und dann austrophiziert, sage ich immer, und sie in die eigene Landschaft gut hineinpackt, weil 1:1 wird es nicht gehen. Aber die Skandinavier sind uns da wirklich in vielen Bereichen.
Kommen wir zu deiner Karriere bei den Krankenkassen. Du warst ja sehr lange bei der österreichischen Gesundheitskasse. Und dann bist du ja gewechselt seit Mai 2022 zum Future Health Lab und seit 2023 eben geschäftsführende Gesellschafterin. Wieso bist du dann raus aus diesem öffentlichen Bereich? Was ist jetzt beim Future Health Lab so toll und anders und besonders, dass du gesagt hast, okay, ich lasse das einmal liegen, vielleicht kann ich auf der anderen Seite mehr bewegen? Was ist der Hintergrund gewesen?
Du hast jetzt das Wort auf der anderen Seite angesprochen. Mhm. Das sehe ich gar nicht so, sondern ich würde es eher bezeichnen als in einer anderen Rolle. Mhm. Also ich bin vor der Entscheidung gestanden, dass ich mir gedacht habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, noch einmal was anderes zu machen mit den gleichen Zielsetzungen. Ich verfolge im Future Health Lab, mit dem Future Health Lab nach wie vor die gleichen Intentionen und Zielsetzungen, wie ich sie auch in der Sozialversicherung verfolgt habe. Aber wie gesagt, in einer anderen Rolle mit der damit verbundenen Erwartungshaltung, und das hat sich schon auch bewiesen, nochmal mehr auch Gestaltungsspielraum zu haben, nochmal mehr auch selbst Verantwortung und Möglichkeiten zu haben, Dinge auszuprobieren und Dinge selbst zu gestalten.
Aber das Future Health Lab ist ja kein Verein, auch kein Think Tank. Was seid ihr eigentlich, wenn ich das mal so fragen darf, damit wir unseren Hörerinnen und Hörern auch erklären, was ihr eigentlich tut?
Ja, wir bezeichnen uns als Innovationszentrum, sozusagen ein bisschen die Übersetzung des englischen Begriffs Future Health Lab, mit der Zielsetzung, dass wir ganz generell mehr Innovationskraft und damit auch mehr Innovationskultur ins österreichische Gesundheitssystem bringen wollen. Und das tun wir auf verschiedenste Art und Weise, nämlich ganz stark ausgeprägt durch natürlich Innovationsmanagement, Expertise und Methoden, also mit einem breiten Methodenkoffer. Und vorwiegend aber in sogenannten Multistakeholder-Programmen. Und was meine ich damit? Für uns, du hast vorhin schon angesprochen, die Komplexität im Gesundheitssystem. Wir haben so viele verschiedene Player. Und für mich, für uns liegt ein maßgeblicher Schlüssel mehr Innovationskraft ins System zu bekommen durch neue Kooperations- und Kollaborationsformate. Das heißt, Organisationen zusammenzuspannen, die jetzt vielleicht in ihrem Kerngeschäft, in ihrem Alltag nicht gemeinsam am Tisch sitzen oder in einer anderen Rolle, weil sie Verhandlungspartner sind und nicht gewohnt sind, gemeinsam an einem Projekt, an einer Herausforderung zu arbeiten. Und das ist das, was wir durch Facilitieren von einschlägigen Formaten, durch unsere Innovationsexpertise kreieren, moderieren, managen und durchexerzieren, um auch gemeinsam vom Reden ins Tun zu kommen.
Ihr seid also gewissermaßen die Brücke zwischen diesem privaten und öffentlichen Gesundheitswesen. Sicherlich nicht einfach. Ne? Wie offen sind beide Parts sozusagen in diesen Projekten?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil genau das ist das Essentielle, ja, das es braucht, damit das Konzept des Future Health Labs wirklich lebt, muss man sich darauf einlassen, dass die öffentliche Hand bereit ist, auch mit Organisationen aus dem privaten Bereich, mit der Industrie zum Beispiel, zusammenzuarbeiten. Das ist neu für beide Seiten. Aber das Schöne ist, dass die Bereitschaft immer mehr wächst, ja, und dass wir durch unsere derzeitigen Partner, und man kann sie ja ohnehin auch ansprechen, ist jetzt beispielhaft auf seitens der öffentlichen Hand das Gesundheitsministerium, die ÖGK als großen Player, seitens der Industrie jetzt beispielsweise zwei Pharmaunternehmen mit AstraZeneca, mit Boehringer Ingelheim und dann noch viele weitere Partner aus dem wissenschaftlichen Bereich etc. Da funktioniert das gut, weil sich die handelnden Personen darauf einlassen, weil sie genau diesen Mehrwert und diesen Nutzen von unterschiedlichen Perspektiven erkannt haben und den Mut hatten, um auch wieder an das anzuknüpfen, was du ganz zu Beginn aufgeworfen hast, den Mut hatten, sich darauf einzulassen und das auszuprobieren. Und genau darum geht's, ja, in kleinen Schritten zu definierten Projekten, zu definierten gemeinsamen Herausforderungen zu sagen, wir schließen uns da zusammen, wir tauschen unsere Expertise aus. Ich gebe meine Expertise hinein im Vertrauen darauf, dass ich von der Expertise und den Perspektiven des anderen auch profitiere. Und wir arbeiten gemeinsam auf diesem neutralen Raum des zwischengeschalteten Future Health Labs. Das ist genau die Innovationsreise, die uns wichtig ist.
Aber eine Gruppierung, die in Sachen Gesundheitsreform ja immer wieder in den Medien sozusagen sehr stark negativ vertreten ist und auch oft als Blocker bezeichnet wird, ist ja die Ärztekammer. Ein Riesenthema in der Medienwelt und in der Politik. Das Nachrichtenmagazin Profil hat im November 23 die Titelstory gemacht, Männer, Macht und Millionen, The House of Ärztekammer. Das habe ich sehr lustig gefunden. Weiß nicht, ob du es gelesen hast, genau. Und es gibt dann einen Politiker aus dem Land der 63 Sonnentage, der meint, die Ärztekammer hat nur deswegen so viel Macht, weil wir sie bundesgesetzlich mit so viel Macht ausgestattet haben. Wer sagt denn, dass die Ärztekammer diese Macht braucht? Das ist sozusagen auch diese Wahrnehmung, die man halt mitbekommt aus den Medien. Da ist ja einiges in die Diskussion. Wie siehst denn du das alles mit der Ärztekammer? Ich meine, die gehört ja dazu, zu dem ganzen Spiel, ne?
Die gehört definitiv dazu. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob die Ärztekammer diese Macht braucht, ob diese gerechtfertigt ist etc. Da könnte man jetzt sehr, sehr lange darüber philosophieren. Und das ist ja auch nur ein Beispiel für eine große und starke Interessensvertretung. Aber es ist Fakt, es ist Tatsache, dass die Ärztekammer, und eigentlich sind sie ja mehrere Ärztekammern, eine sehr gewichtige Stimme im österreichischen Gesundheitssystem hat. Und damit ist das Fakt und eine Rahmenbedingung, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und deswegen ist es sicher immer opportun, ja, ihnen auf der einen Seite jetzt natürlich nicht zu viel Spielraum zu geben, den sie de facto nicht haben, weil es andere das System und die Maßnahmen finanzieren etc., aber sehr wohl zu den notwendigen Zeitpunkten ausreichend, sie einzubinden und Akzeptanz zu schüren. Also wir unsererseits, Future Health Lab-seitig, haben auch die Ärztekammer natürlich schon eingeladen, Partner im Future Health Lab zu werden, weil mir auch das wichtig ist, deren Perspektive hereinzuholen. Noch ist die Bereitschaft und der Mut nicht da, sie sind auf den Innovationszug noch nicht aufgesprungen, aber wer weiß, kann ja noch werden. Und wir trennen schlichtweg auch, und das vielleicht noch abschließend, ich trenne immer Ärztekammer als Organisation und sozusagen die Ärztinnen, Ärzte und andere Gesundheitsberufe, die einen total wichtigen Versorgungsauftrag und wichtige Rolle im System haben. Und wir versuchen in unseren Projekten natürlich die Gesundheitsberufe und die Vertreterinnen und Vertreter davon entsprechend abzuholen und jetzt nicht unmittelbar alles über eine Interessensvertretung Ärztekammer spielen zu müssen.
Bevor ich zum Future Health Lab auf die Webseite komme, ich habe mir auch angeschaut, was da drauf steht. Weißt du eigentlich, wer das Logo vom Future Health Lab gemacht hat?
Ihr, oder?
Ja, genau.
Urlustig. War vor meiner Zeit.
Ja, es war vor deiner Zeit. Wir haben damals das Logo gemacht. Ja, das war eben so ein Schnellprojekt. Da kam eben Sigi Marine von uns und gesagt, ja, wir brauchen ein Logo, macht's was. Und ich, okay, mach mal dann ein Logo für euch. Ja, war urlustig. Und das Logo steht noch immer. Es ist schön, dass es noch gibt. Ja, weil oft wird das dann gechanged und ausgetauscht. Aber das ist noch immer.
Ich bin ein totaler Fan von diesem Logo, wirklich. Ja. Also auch von dem, wie das entwickelt wurde. Und ich mag die Farben und ich mag das Design. Und es passt das Logo, auch wenn wir als Future Hörstatt natürlich, kannst du dir vorstellen, zu Beginn ja Unternehmensgründung und so weiter, dann macht man schon auch eine eigene Entwicklungsreise, bis man sich so richtig gefunden hat, ja, wie man sich platziert und positioniert. Aber das Logo hat sich gehalten und aus gutem Grund, weil es immer noch total gut zu uns passt.
Also wer es nicht kennt, bitte geht auf die Webseite, schaut euch das Logo an. Und auf der Webseite steht auch ganz groß, wir kooperieren branchenübergreifend für innovative und digitale Lösungen, die im Gesundheitswesen und bei den Menschen wirken. Die Digitalisierung bietet ja nun eine riesige Bandbreite an neuen Lösungen. Wie behältst du deinen Überblick über diese ganzen Bereiche, die da jetzt auf dich zukommen?
Ja, den Überblick kann ich alleine ja gar nicht behalten. Da ist es notwendig, das im gesamten Team die Expertise und die Trends, die es gibt, immer zusammenzutragen und darüber hinaus eben auch die Expertise von den Partnern immer wieder hereinzuholen. Also ich würde mir nie anmaßen zu meinen, dass wir im Future Health Lab jetzt über sämtliche Trends Bescheid wissen und die Expertise über alles haben, ganz im Gegenteil. Es ist total notwendig und es spricht wieder für diese Partnerschaften und für diese Kollaborationsformate, dass wir das Wissen aus den unterschiedlichen Organisationen auch bündeln und zusammentragen, weil die Ressourcen sind an allen Ecken und Enden überschaubar und sehr knapp gehalten. Und deswegen liegt es an uns, gemeinsam die Trends zu verfolgen und die Entwicklungen in passender Art und Weise auch in diese Projekte mit hineinzupacken.
Dass du sozusagen sehr vorausschauend bist und sehr innovativ, bestätigt ja auch deine Beiträge im Jahrbuch der Gesundheitspolitik und der Gesundheitswirtschaft für Österreich. Da hast du 2019 schon geschrieben, das Zeitalter der Digitalisierung macht auch vor dem Gesundheitssystem nicht Halt und deshalb müssen wir die Anforderungen der digitalen Transformation erfolgreich begegnen. Und das war vor der Pandemie.
Also, es war vor der Pandemie, es war vor dem Future Health Lab.
Genau.
Ja, Wahnsinn.
Da hat sozusagen da schon einiges passiert. War das damals für dich schon klar, dass eben vor der Pandemie und überhaupt vor Future Health Lab, dass Digitalisierung der große Schub sein wird?
Ja, definitiv.
Ja, okay.
Ja, das war schon sehr klar. Und ich glaube, das war nicht nur mir klar, sondern vielen, vielen anderen auch. Und Gott sei Dank sind wir da jetzt auf einem guten Weg.
Super. Wir bei der 123C Digital Consulting bestätigen das auch, dass Digitalisierung sehr wichtig ist. Wir haben ja auch unser 123C Reifegradmodell. Für uns ist ja auch sehr wichtig, dass Digitalisierung nicht stehen bleiben darf, sondern schon teilweise angekommen ist und sich auch weiterentwickeln muss. Wie siehst du eigentlich die Herausforderung bei der Integration von Mensch und Maschine in einem so innovativen Thema? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Also wenn wir sozusagen auch Workshops mit den Unternehmern machen, ist die erste Frage, Digitalisierung, okay, sparen wir 50% der Manpower ein und die KI ersetzt sowieso alles. Und das ist immer so diese Diskussion, die wir führen. Wie siehst du das?
Also für mich ist es immer ganz gefährlich, wenn man die Erwartungshaltung hat gleich von Beginn an, dass durch Digitalisierung Einsparungen erfolgen werden. Und gerade im Gesundheitssystem muss man de facto sagen, das wird's nicht spielen, ja, sondern Digitalisierung, Innovation braucht zunächst einmal Investitionen. Mhm. Ja, und ich finde es ja wirklich immer schade, dass wir im Gesundheitssystem immer so negativ konnotiert von Kosten sprechen und nicht von Investitionen. Mhm. Das einmal vorausgeschickt. Und zum anderen, ich denke, es ist total wichtig, dass man Digitalisierung nie als ersetzendes Instrumentarium sieht, sondern das muss immer ein ergänzender Weg sein. Also gerade im Gesundheitsbereich wäre es fatal, den Menschen zu signalisieren, dass die analogen und die damit verbundenen physischen, menschlichen, erlebbaren Prozesse radikalst durch digitale Prozesse abgelöst und ersetzt werden. Das wäre wirklich fatal. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einiges an Ängsten in der Bevölkerung immer noch vorhanden ist. Also da muss man aufpassen, dass man hier keine falschen Signale setzt. Und ansonsten muss sich Digitalisierung durch einen spürbaren Nutzen beweisen. Mhm. Die Digitalisierung per se hat ja keinen Selbstzweck. Ich mache ja keinen digitalen Prozess nur der Digitalisierung wegen. Schlechter analoger Prozess digitalisiert ist ein schlechter digitaler Prozess. Und ich habe nichts damit gewonnen, sondern wir müssen immer darauf achten, und das sehe ich gerade im Gesundheitsbereich als absolut essentiell an, dass Digitalisierung einen Mehrwert stiftet, einen Nutzen, sowohl bei den Bürgerinnen, bei den Patientinnen, als auch bei den Gesundheitsberufen, Das ist schon mal schwierig, ja, diese beiden Perspektiven und Rollen hier gemeinsam zusammenzubringen und für beide einen Nutzen zu stiften. Und im Endeffekt muss es sich auch in einem Nutzen, in einem Benefit für das System niederschlagen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es de facto Einsparungen sind, aber ich sehe viel Potenzial in Effizienz und damit in, weil ich vorhin auch von limitierten Ressourcen gesprochen habe, in der Zielsetzung, dass die vorhandenen Ressourcen dann für andere nicht automatisierte, nicht digitale Aspekte wie Gesprächsführung, Zeit aufgewendet werden können.
Wir sehen ja in unseren Digitalisierungsprojekten, speziell in Deutschland, aber auch in Österreich, dass man sich immer von der Geschäftsführung, vom Vorstand erwartet, wie jetzt die Digitalisierung auszuschauen hat. Das ist dieses sozusagen, ich gebe die Order aus und das wird dann schon funktionieren. Aber aus unserer Erfahrung heraus ist es ein Bottom-up. Das heißt, Digitalisierung passiert ja in der Basis mit den Mitarbeitern. Und das ist etwas, was oft vergessen wird. Also ist auch eine Mentalitätsgeschichte natürlich. Es gibt ja große Unternehmen, wo das alles sehr zentral organisiert ist. Und da schaut die Welt anders aus, aber das ist im Gesundheitsbereich wahrscheinlich ähnlich. Und seid ihr da eher die vermittelte Rolle, um diese Basis da aufzubauen mit eurem Future Health Lab, damit das Ganze dann nach oben kommt?
Ja, genau. Also das ist mit eine absolute Zielsetzung. Mhm. Etwas, wo wir als Future Health Lab viel dazu beitragen wollen, noch stärker nutzerinnenzentriert. Ja, das ist für uns immer das Schlagwort und damit, wie du es auch angesprochen hast, von der Basis her hier aktiv zu werden. Weil man muss schon ehrlich sein, das österreichische Gesundheitssystem ist sehr, sehr expertinnenlastig. Also man muss sich ja nur anschauen, wer legt die strategischen Eckpfeiler fest, wer definiert, welche Projekte in den nächsten Jahren angegangen werden. Das sind nicht die Bürgerinnen und Bürger und das sind auch nicht die Gesundheitsberufe und deren Anliegen. Und das wäre mir wichtig, ja, in dem Rahmen, den es gibt von der Gesundheitspolitik auch zu schauen, dass wir immer stärker bottom-up arbeiten und die Leute mitnehmen.
Bettina Resl, Head of Public Affairs bei Novartis Österreich, war ja in unserer 12. Podcast-Folge zu Gast und hat über die Auswirkungen der Digitalisierung über die Pharmabranche mit uns diskutiert und auch die Auswirkungen für das Gesundheitssystem. Und sie findet, Zitat, wir müssen uns wegbewegen von einem arztzentrierten System hin zu einem wirklich kollaborativen, medizinisch umfassenden Gesundheitssystem, wo jeder den gleichen Stellenwert bekommt und den gleichen Zugang. Unterschreibst du das?
Unterschreibe ich eins zu eins.
Was ermöglicht es eigentlich, wenn Daten an verschiedenen Stellen zur Verfügung stehen? Was sind da die positiven Auswirkungen aus deiner Sicht?
Ja, die positiven Auswirkungen sind, so wie du es schon gesagt hast, dass jede Person, die im Versorgungskontext eine Rolle hat, zeit- und ortsunabhängig die relevanten Informationen über die Patientin, über den Patient hat.
Okay.
Und auch ich als Patientin jetzt nicht mit meinen Daten und mit meinen Befunden durch die Lande tingeln muss, sondern darauf vertrauen kann, dass egal in welche Gesundheitseinrichtung ich gehe, die notwendigen Informationen dort vorhanden sind.
Also das Vorhaben, die Gesundheitsversorgung zu modernisieren, ist ja nicht gerade klein und seit September 2023 seid ihr auf eurer ersten Health Mission, die optimierten Patientenpfade, wie ich sozusagen vernommen habe. Wie geht denn die Aufgabe ran und was verbirgt sich dahinter?
Also Health Mission bedeutet bei uns, das ist unser strategischer Rahmen, also unsere Themenschwerpunkte, in denen wir uns die kommenden Jahre, es sind ja mittelfristige Themen, beschäftigen werden. Und wir haben im Rahmen dieser ersten Health Mission optimierte Patientenpfade dann gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen die Themenfelder weiter spezifiziert in zwei große Streams. Der eine ist die Chronikerversorgung, also integrierte Versorgung für Menschen mit chronischen Erkrankungen zu optimieren. Der zweite große Themenstream ist das Thema der Patientinnenpfade. Man hat es ja viel auch in den Medien mitbekommen, dieser Slogan, sage ich mal, digital vor ambulant vor stationär. Und in diesen beiden Themenfeldern arbeiten wir im Rahmen von konkreten Projekten, sei es zur Optimierung der Versorgung für Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2, sei es an einer frühzeitigeren Erkennung von COPD, auch eine zum Teil massiv unterschätzte, mittlerweile auch schon Volkskrankheit. Und in diesem Themenfeld der Patientinnenwege, weil du vorhin auch bottom-up angesprochen hast, haben wir uns total gefreut, dass wir einen erstmaligen Bürgerinnenbeteiligungsprozess für eben ein Grobkonzept, das seitens der Zielsteuerung, also Systempartner Bund, Länder, Sozialversicherung erarbeitet wurde, einen Bürgerbeteiligungsprozess durchführen konnten, um wirklich erstmalig hier auch von Vertreterinnen von Herrn und Frau Österreicher da auch mit hineinbringen zu können, um deren Perspektive, und da würde ich mir hoffen, dass wir da noch viel, viel mehr hinkünftig in diese Richtung agieren können.
Das österreichische Gesundheitsministerium hatte für die laufende Gesundheitsreform die Lösung ausgegeben, digital vor ambulant vor stationär. bis 2028 sollen 14 Milliarden Euro investiert werden. Schauen wir, ob das nach der Wahl auch noch so ist.
Ja, fingers crossed.
Genau. Seid ihr da auch in den Projekten irgendwie involviert, in der ganzen Reformgeschichte oder?
Jein, ja. Ja, durch unsere strategische Partnerschaft eben mit dem Gesundheitsministerium und auch mit der ÖGK haben wir natürlich einen sehr, sehr guten Bezug, eine sehr, sehr gute Brücke zu den gesundheitspolitischen Agenten, die du hier angesprochen hast, weil es uns immer wichtig ist, dass alle Aktivitäten, die wir im Future Health Lab machen, natürlich auf bundesweite Strategien auf die gesundheitspolitischen Prioritäten einzahlen. Und dieses vorhin von mir angesprochene Vorgehen mit dem Bürgerinnenbeteiligungsprozess, das ist genau ein Puzzlestein in dem jetzt von dir angesprochenen Vorhaben digital vor ambulant vor stationär, um das weiter zu spezifizieren und um darauf hinzuarbeiten, dass viele Menschen einfach nicht mehr die Notwendigkeit verspüren, wenn sie jetzt ein akutes Problem, ein gesundheitliches Problem verspüren, mangels Alternativen in die teuersten Strukturen, nämlich in die Spitalsambulanzen zu gehen, sondern Alternativen zur Verfügung gestellt bekommen. Über einen Ausbau der Gesundheitshotline 1450, die leider immer noch jetzt wieder den Status hat, das ist die Corona-Hotline, ja, weil sie eben in dieser Pandemiezeiten diese Funktion hatte. Da muss man jetzt wieder schauen, dass man den Shift wieder zum ursprünglichen Zweck zurückbekommt und weitere Maßnahmen, sei es durch Telekonsultationsmöglichkeiten und Ähnlichem, darauf einzuwirken, dass wir Alternativen zur Verfügung stellen, wo sich die Menschen dann besser als bisher durch unser sehr komplexes Gesundheitssystem navigiert fühlen.
Also Telemedizin ist ja so ein Schlagwort, spielt ja jeder damit, sogar der ÖMDC zum Beispiel. Tja. Ja, schließe einen Schutzbrief auf und dann ist die Telemedizin dabei, war ich so überrascht, war denke ich mir, okay, sehr interessant. Telemedizin ist ja sozusagen auch wahrscheinlich für eine ältere Generation sehr schwierig. Die ältere Generation ist sowieso meiner Ansicht nach eine nicht zu unterschätzende gesellschaftliche Komponente, weil die sind ja nicht so internetaffin. Sie lieben ja zum Arzt zu gehen, dort zu sitzen, mit den Leuten zu quatschen. Jetzt gibt es vielleicht ein Chatbot oder ich muss irgendwo anrufen. Und ist es nicht so schwierig, diese ganze Digitalisierung und für die eine andere Generation aufzubereiten? Also ich stelle mir sehr schwer vor, wenn ich da an meine Mutter denke, die 80 bald wird, die tut sich das schon sehr schwer. Und wir werden ja immer älter diesbezüglich. Ne? Das kommt ja auf uns zu. Ne?
Das ist sicher eine Herausforderung, die man berücksichtigen muss in all diesen Aktivitäten. Also wir müssen aufpassen, dass wir die ältere Generation nicht unterschätzen. Also da gibt es schon sehr, sehr viele sehr digital affine Vertreterinnen und Vertreter. Da muss man wirklich, bin ich zum Teil sehr, sehr beeindruckt, ja, wie digital affin die sind. Aber genau deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, dass wir Digitalisierung als ergänzendes Angebot ansehen. Ja, es darf nicht ersetzend sein. Es muss eine zusätzliche Möglichkeit geben für die Personen, die diese Wege in Anspruch nehmen wollen und nicht die Notwendigkeit und vielleicht auch nicht die notwendige Zeit aufwenden wollen, immer physisch in Arztordinationen zu gehen, hier alternative Angebote anzubieten, schlichtweg weil es den Erwartungen entspricht. Also ich finde, wir müssen in all diesen Trends vielmehr auch in den Fokus rücken, dass Bürgerinnen, Patientinnen auch als Kunden angesehen werden. Diese Kundenorientierung haben wir in so vielen Branchen, wo man wieder sieht, man kann sich von anderen Branchen wirklich was abschauen. Ja. Wenn wir da ein bisschen mehr den Fokus auch auf die Anforderungen, Erwartungshaltungen auch der Patientinnen und Patienten der Next Generations legen, dann kommen wir an solchen Entwicklungen gar nicht vorbei. Und dann muss ich als digital affine Person nicht zwingend immer mit jeder Angelegenheit in die Arztordination gehen. Aber es schließt nicht aus, dass die 80-jährige Mutter und auch meine Eltern gehören sicher zu der Generation, die keine Telekonsultation in Anspruch nehmen werden. Die werden auch weiterhin physische Arztordinationen aufsuchen. Und das ist auch gut so. Wir müssen ein bisschen weggehen von diesem Gießkannenprinzip oder dieses One Size Fits All. Einfach zielgruppenspezifischer agieren und zielgruppenspezifischere Lösungen anbieten.
Gut, das Gesundheitspersonal ist teilweise auch nicht so IT-affin, das kommt ja auch noch dazu.
Ja, das stimmt.
Ich kann mich noch erinnern, vor einem Monat hat jemand gesagt, schicken Sie mir den Befund per Post, ich scanne ihn dann ein und dann ist es bei mir abgelegt. Da habe ich gedacht, ich könnte es Ihnen auch noch faxen oder ich könnte aus dem Keller mein Faxgerät auch holen. Wenn Sie ein Fax haben, ist auch okay.
Ich glaube, du würdest dich wundern, wie stark Fax immer noch
In Deutschland wird noch viel gefaxt. Wirklich, ja. Ich war sehr überrascht. Also in Deutschland gibt es wirklich noch die Ansage, wenn Sie es mir per Fax schicken, sind wir schneller. Das ist noch sehr interessant. Aber das gehört dazu, es muss im Hintergrund die Technik natürlich passen, das ist ganz klar. Aber wenn wir über Digitalisierung sprechen, müssen wir auch über das Thema Datenschutz sprechen im Gesundheitssystem. Stichwort eben Datenschutz und gläserner Mensch. wie Elka veröffentlicht worden ist und auch wie es den elektronischen Impfpass gegeben hat, haben wir alle die Panik bekommen, um Gottes Willen, was passiert mit meinen Daten? Das war ja sozusagen ein Riesenthema. Was glaubst du, welche Sicherheitsmaßnahmen müssen eigentlich mitgedacht werden, damit sozusagen auch die Bevölkerung, die du auch angesprochen hast, sozusagen positiv dazu eingestimmt ist?
Dass der Datenschutz in all diesen Entwicklungen gesetzt ist und nicht zu diskutieren ist, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ja? Und das nicht nur, weil ich eine juristische Grundausbildung habe, sondern der Datenschutz gehört eingehalten, Punkt. Ja. Ich habe allerdings schon in vielen Bereichen so ein bisschen das Gefühl, wir haben schon eine ambivalente Einstellung, was Datennutzung und was Datenschutz anbelangt. Also oft wird der Datenschutz meiner Meinung nach als Killer-Argument, ja, lass mich das so ausdrücken, vorgeschoben, um ein potenzielles Vorhaben, das einen Datennutzungs- und Digitalisierungsaspekt hat, schon einmal per se abzuschießen. Und das finde ich schade. Mhm. Ja. Ich sehe nicht, dass in irgendwelchen Aktivitäten rund um die Digitalisierung im österreichischen Gesundheitssystem der Datenschutz ein Problem wäre oder nicht ausreichend berücksichtigt würde. Ganz im Gegenteil. Ja, da sind wirklich alle Verantwortlichen total darauf sensibilisiert und das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Woran wir arbeiten müssen, ist Aufklärung, Information, Transparenz, nämlich den Patientinnen und Patienten gegenüber und auch den Gesundheitsberufen gegenüber, sodass diese skeptische Haltung, die dann auch bis zu Ängsten sich auswachsen kann, dass wir da dagegen steuern. Manchmal ist es ja wirklich kurios, also ich habe bewusst jetzt diese ambivalente Haltung angesprochen, wie unbedarft wir Daten in anderen Bereichen zur Verfügung stellen, auf Social Media etc. uns überhaupt keine Gedanken darüber machen, wo die Daten hingehen, wer die Daten alles verwendet. Und im Gesundheitsbereich legt sich dann gleich einmal so ein bisschen der Schalter um. Und ich finde das ja gut. Ich finde das wirklich gut, dass wir hier eine Grundskepsis haben. Ich bezeichne es mal neutral als solche, damit wir nicht Gefahr laufen, dass etwas passiert, sondern dass wir uns da wirklich gute Rahmenbedingungen geben. Wir brauchen Aufklärung. Wir brauchen damit auch durch Anwendungen, die man selbst erleben kann, dieses Vertrauen, dass mit den Daten nichts passiert. Und dass es genau nicht um einen gläsernen Patienten geht, sondern um einen Nutzen. Weil durch die zur Verfügungstellung der Informationen und nichts anderes steckt hinter den Daten, ich den Mehrwert habe, dass mein Arzt, meine Ärztin, die mir gegenüber sitzt, einfach diese Vorinformationen hat. Ich nicht dazu veranlasst bin, dass ich meine gesamte Lebensgeschichte wieder erläutern muss und dann die Hälfte vergesse etc., um jetzt nur ein ganz banales Beispiel zu geben. Es gäbe noch viel, viel, also wenn man sich Rettungsketten und so weiter anschaut, wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Beispiele, wo eine Datennutzung sowas von tollen Effekten bietet. Also wir müssen darüber reden, transparent und durch Anwendungen und durch tatsächliches Tun Vertrauen schaffen. Und ich bin überzeugt davon, je mehr Anwendungen auch digitaler Art wir zur Verfügung stellen und die Menschen die Möglichkeit haben, sie zu nutzen und damit einen Benefit erkennen, umso weniger wird die Datenschutzkeule als vorgeschobenes Argument gezogen werden.
Was damit reinspielt, ist ja auch bei vielen anderen Projekten, es gibt immer so kleine Hooks, die immer Auslöser sind, um gewisse Bereiche zu verändern oder Tools zu nutzen. In meiner Bote war bei uns zu Gast, der den Film Plastic Blender gemacht hat. Und ich habe ihn gefragt, was glaubst du, was war sozusagen das Ausschlaggebende, warum sozusagen sich jetzt mehr Leute mit der Vermeidung des Plastikmülls beschäftigen? Und hat er gesagt, es war ganz was Einfaches. Das war damals das Verbot des Plastiksackerls. Das war so für jeden nachvollziehbar. Mhm. Und das war das erste Mal, dass man darüber nachgedacht hat, wenn das verboten wird und es gibt keinen Plastiksackerl mehr im Supermarkt, dann fängt man an, darüber zu reden. Und ich glaube, diese Hooks sind auch wichtig im Gesundheitsbereich. Und ein Hook für mich war, was ich dann sehr cool gefunden habe, ich kann meine Rechnungen in der App hochladen und fotografieren und dann zwei Tage später kriege ich die Information, dass ich was rückgestattet bekomme. Mhm. Das sind so diese Beispiele, die glaube ich, wie du auch richtig gesagt hast, hervorgestrichen werden müssen, um mit diesen Anwendungen besser zu spielen, diese kleinen sozusagen Erfolgserlebnisse, die man hat. Und was bei Elga ist ja auch ein Riesenthema ist, was viele nicht wissen, dass die Opt-out-Funktion, das ist schon vorher angesprochen, ich habe es lange nicht gewusst, dass das geht, das sagen kann, ich mag das nicht, ich will nicht sozusagen, dass die Bereiche drin sind. Vielleicht kannst du noch ganz kurz erklären, was diese Opt-out-Funktion ist. Was man damit machen kann, das wäre ganz cool.
Na, man kann generell sagen, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte nicht an Elga teilnehmen. Dann kann ich zur Gänze aus Elga hinaus optieren, habe damit natürlich auch nicht die nutzenbringenden Features drin, sondern bin einfach aus dem System draußen. Das kann ich machen. Und darüber hinaus, wenn ich bei Elga dabei bleibe, was ich natürlich jeden ans Herz legen möchte, hat man auch viel Gestaltungsspielraum selbst. Ja? Also beispielsweise gewisse Fachrichtungen oder Ärzte auch auszuschließen auf die Einsicht der Daten, weil man zum Beispiel, ich weiß nicht, schlechte Erfahrungen mit einem Arzt gehabt hat oder weil man gewisse Befunde, gewisse Dokumente ausblenden möchte. Diese Möglichkeit hat man. Das ist genauso wie, wenn ich in einem Behandlungskontext irgendwelche Informationen, warum auch immer, ob es gescheit ist oder nicht, ja, das lasse ich jetzt dahingestellt, aber der Ärztin dem Arzt nicht weitergebe. Also da gibt es viel Gestaltungsspielraum in Elga, wo man selbst, abgesehen davon, dass man selbst Einsicht auf die eigenen Daten hat, ja, und sieht, wer Zugriff gehabt hat, das selbst auch ausgestalten kann. Also wenn man sich da ein bisschen einmal damit auseinandersetzt, finde ich das schon sehr cool, wie sehr ich selbst Herr der Daten in Elga bin.
Genau.
Und das ist wichtig.
Das verstehen viele nicht, glaube ich, dass man Herr der Daten ist und selbst entscheiden kann, was man zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Vor wenigen Monaten im Frühjahr 2024 gab es ja auf EU-Ebene die politische Einigung zum European Health Data Space, kurz EHDS genannt, quasi das Elga für Europa. Wie bewertest du das Konzept? Was steckt alles dahinter?
Ich finde das Konzept per se und auch die Tatsache, dass es hier entsprechende Aktivitäten auf EU-Ebene gibt, nicht nur wichtig und positiv, sondern total notwendig. Mhm. Weil, so wie du gesagt hast, also mit eine maßgebliche Zielsetzung ist ja, dass wir über die nationale Entwicklung Elga hinaus auch europaweit denken. Und da sind die von dir angesprochenen Regularien, und es sind halt einmal nur die theoretischen Regularien, und das ist das Framework schon ganz wichtig, hier einen gemeinsamen Konsens und einen gemeinsamen Nenner zu haben und werden sicher auch, weil du vorhin auch so von, was sind denn die Touchpoints oder was sind denn die Triggerpunkte, an denen dann auch wieder was passiert, wird sicher dazu beitragen, dass in den einzelnen Nationen und so auch in Österreich man an den Weiterentwicklungsnotwendigkeiten einfach arbeitet, weil es diese EU-Vorgabe gibt und weil wir gut daran sein werden, uns frühzeitig, und die Arbeiten laufen wir an allen Ecken und Enden, darauf einzustellen, die Dinge in Österreich entsprechend weiterzuentwickeln, aufzusetzen, um hier auch EHDS-ready zu sein.
Kommen wir zum anderen Thema, das hat uns derzeit alle beschäftigt, ist halt die künstliche Intelligenz. Mhm. Wir bei der 123 Digital Consulting arbeiten ja viel mit KI und nützen ja auch zum Beispiel im Reifegradmodell die KI, um zum Beispiel Prozesse bei den Kunden zu optimieren. Wie siehst denn du denn die Entwicklung der KI im Gesundheitswesen? Weil da passiert ja derzeit extrem viel, oder?
Da passiert definitiv extrem viel. Und vor allem, und so ehrlich muss man sein, in hochspezialisierten Bereichen. Und das ist auch gut so. Also in einer Radiologie oder in anderen Bereichen auch im Spital ist künstliche Intelligenz nicht mehr wegzudenken. Ja.
Aber die hat es ja auch schon gegeben davor. Das Lustige ist ja, es hat ja schon viele Bereiche gegeben, wo ja Machine Learning und Data Science ja schon vorhanden war. Das ist ja nichts Neues jetzt in der Medizin. Ich glaube, dass es schon seit 10, 15 Jahren schon sozusagen KI in irgendeiner Weise gegeben hat. Nur hat man nicht von KI gesprochen, glaube ich. Ne?
Genau. Und deswegen denke ich, dass das wirklich, so wie du sagst, schon seit einigen Jahren total State of the Art ist. Genau. Das war gar kein Thema. Ja. Warum ist KI jetzt ganz generell so ein großes Thema und so eine große Innovation geworden? Weil es halt ganz unabhängig vom Gesundheitssystem jetzt Anwendungen gibt, ob durch ChatGPT und ähnliches, die wir in unserem Daily Business, ja, und damit sind wir wieder bei Herrn und Frau Österreicher, anwenden können und damit das Thema per se und diese Technologie zum ersten Mal gesellschaftsfähig oder in der breiten Masse gesellschaftsfähig geworden ist. Und da muss man ganz klar sagen, da wird die Entwicklung auch im Gesundheitsbereich weiter voranschreiten. Aber auch hier möchte ich wieder betonen, in keinster Art und Weise, und davon bin ich überzeugt, so, dass künstliche Intelligenz in irgendeiner Art Ärzte, Ärztinnen oder sonstiges Gesundheitspersonal abschaffen, ersetzen oder ähnliches wird. Es wird in den entsprechenden Prozessen unterstützen. Es wird hoffentlich die Ärztin, den Arzt unterstützen, so dass der Patient das eigentlich gar nicht mitkriegt und damit wieder zu mehr Effizienz und zu Zeit für andere wichtige, qualitativ hochwertige Arbeiten freischaufeln. Und ich denke, auch hier müssen wir aufpassen, dass wir keine Ängste schüren oder dass wir die vorhandenen Ängste und Sorgen oder Skepsis durch entsprechende Transparenz und durch Aufklärung, dass wir da entgegensteuern.
KI ist ein Riesenthema in der Forschung Und da hat mein Universitätsprofessor in der Medizinforschung erzählt, dass die Geschwindigkeit der KI so schnell ist, dass man teilweise gar nicht nachkommt mit der Evaluierung der Ergebnisse und dass sich auch ein ganz neuer Typ von Wissenschaftlerinnen sozusagen entsteht, wo die alten, netten Professoren von früher gar nicht mehr mitkommen, weil sie sozusagen auch das Verständnis nicht mehr dafür haben, wie hier der Prozess ist. Das ist für mich so ganz, ganz interessant gewesen, wie sich das verändert, weil früher hat man halt die Pröbchen gemacht und alles getestet. Das hat halt Jahre gedauert. Jetzt sind gewisse Tests halt in wenigen Wochen fertig. Und wie siehst du im Endeffekt das Thema KI und Data Science sozusagen auch in dieser medizinischen Forschung? Weil es geht ja hier schwerpunktmäßig auch im Medikamentenbereich natürlich um die Erkenntnissen von Krankheiten.
Also ich bin jetzt keine KI-Expertin. Das ist ein Themenfeld, wo ich jetzt per se keine ausgeprägte Expertise habe. Aber es ist ein Themenfeld, das gerade im Bereich der Forschung wird es da massive Entwicklungen geben. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn du sagst, da gestalten sich dann auch neue Berufsbilder heraus. Das zeigt ja auch wieder, wie digitale Transformation, wie der digitale Fortschritt auch dazu beiträgt, dass wir nicht nur andere Tools, andere Prozesse haben oder Technologien, sondern dass sich auch gesellschaftlich was tut und neue Berufsbilder und Ähnliches entstehen. Aber ich habe jetzt per se keine ausgeprägte Expertise über konkrete Entwicklungen in der KI und insbesondere im Forschungssetting. Da muss ich passen.
Okay, kein Problem. Werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Gibt es aktuell für dich irgendwelche Forschungsfortschritte, Projekte oder Ansätze im Gesundheitsbereich, die du mit großer Spannung verfolgst, abgesehen von euren eigenen natürlich, wo du sagst, okay, da freue ich mich und das kommt auf uns zu?
Ich freue mich auf so viele Dinge, weil ich einfach ein total positiv gestimmter Mensch bin. Ich freue mich ganz unabhängig von konkreten Technologien, darüber und darauf, dass das Potenzial von digitaler Transformation auch im Gesundheitsbereich immer mehr gesehen, erkannt wird und auch die Rahmenbedingungen für diesen entsprechenden Fortschritt gegeben werden. Und das ist wieder die Brücke zur Gesundheitspolitik und zum vorhin ja schon angesprochenen Bundeszielsteuerungsvertrag für die nächste Periode, der schon ganz stark auch in diese Richtung geht. Und das finde ich notwendig. Und auf der anderen Seite und für mich so ergänzend die vorhin auch angesprochene Bottom-up-Einbindung der Bürgerinnen, der Bürger, damit wir das Ganze miteinander matchen und wie in ein sehr gutes Sandwich bekommen. Das sind die Dinge, auf die ich mich freue, weil sie ganz unabhängig von Fortschritt in Technologien, in der Forschung, in der Wissenschaft einfach dazu beitragen, dass die Dinge erlebbar werden und bei uns allen, und Gesundheit ist so ein individuelles, persönliches Thema, bei uns allen ankommen. Bei unseren Eltern ankommen, bei unseren Familien, Freunden und auch bei uns selbst, weil auch wir werden in diesem Gesundheitssystem von all diesen Entwicklungen profitieren.
Ja, da sind wir sehr gespannt, wie sich unser Gesundheitssystem hier weiterentwickeln wird und welche Rolle du mit dem Future Health Lab dabei spielen wirst. Und ganz zum Schluss haben wir unsere 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3. Bei der ersten Frage gibt es nur eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten 2 und bei der dritten 3. Und wir haben uns auch ein paar nette Fragen überlegt und los geht's. Die erste Frage, du reist gerne und warst zuletzt im Juli 3 Wochen auf Borneo. Wenn du nur mehr eine Reise machen könntest in deinem Leben, und wohin wäre denn das und wieso?
Eins.
Vielleicht hängt es auch vom Gesundheitssystem dort ab.
Nein, also meine privaten Reisen hängen definitiv nicht vom Gesundheitssystem ab. Wenn ich nur noch eine Reise machen könnte, dann wäre es Neuseeland.
Okay.
Weil ich schon 5 tolle Wochen vor einigen Jahren in Australien verbracht habe und Neuseeland so weit weg ist, dass man denkt, wenn nur noch eine Reise, dann eine ans andere Ende der Welt. Um diese unterschiedlichen Landschaften im Süden, im Norden und überhaupt die Kulturen dort zu erleben.
Die zweite Frage, Musik ist ein wichtiger Ausgleich für dich. Du singst seit 20 Jahren in Chören. Welche sind die 2 wichtigsten Erkenntnisse aus der Musik, die dir sowohl auf der Bühne als auch hinterm Schreibtisch helfen?
Das eine ist die Wertigkeit und Wichtigkeit von Teamarbeit. Mhm. Auch ein Chor ist Teamarbeit. Mhm. Und das zweite ist, ja, tatsächlich diese Verbindung von Bühnenerfahrung in meinem Job. Und ich moderiere auch sehr gerne Veranstaltungen und man fragt mich oft, hey, woher hast du das etc.? Da hat meine Bühnenerfahrung mir viel geholfen. Und da sage ich immer so salopp, gib mir ein Mikro in die Hand und es geht schon, es funktioniert schon. Und cool. Das sind die wesentlichen Erkenntnisse.
Ja, super. Die dritte Frage, der Frauenmanagement Report 2024 der Arbeiterkammer hat ergeben, dass in den 200 umsatzstärksten österreichischen Unternehmen in der Geschäftsführung Frauen nur zu 12,2% vertreten sind. Du hast es in die Geschäftsführung eines Unternehmens geschafft. Die Frage dazu, welche drei Bereiche müssen sich deiner Ansicht nach im Gesundheitsbereich dringend ändern, um Frauen fairere Karrierechancen zu ermöglichen?
Puh, das ist eine sehr diffizile Frage. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass per se der Gesundheitsbereich so schlechte Rahmenbedingungen hat, um als Frau Karriere zu machen, sondern denke, dass es eher notwendig ist, diese Zielsetzung, noch mehr Frauen in Führungspositionen auch im Gesundheitsbereich zu bekommen, weiter zu forcieren, das in keinster Art und Weise als Selbstverständlichkeit anzusehen. Junge Mädchen zu motivieren, auch wirklich den Mut zu haben, sich fit dafür und fähig dafür zu fühlen. Und dann einfach für jeden Einzelnen, wenn die Tür aufgeht, einfach aufmerksam durchs Leben, durchs Berufsleben zu gehen. Und wenn eine Tür aufgeht, und die geht ganz sicher mal auf, auch den Mut zu haben an sich selbst und an das System durchzugehen und das Ding einfach auszuprobieren.
Sehr schöne Schlussworte. Liebe Romana, vielen Dank fürs Kommen, für deinen Besuch in unserem 1213 Postgestudio und vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal dabei wart. Wir würden uns sehr über eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform freuen. Und vergesst nicht, uns zu folgen, um ja keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr einen Blick hinter die Kulissen unseres Podcasts werfen wollt oder mehr über unsere Arbeit bei der 123C Digital Consulting erfahren möchtet, besucht uns gerne auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.